Ich habe am Mittwoch schon mal angekündigt, dass es eine Fortsetzung gibt von der Predigt, die ich vor 3 Wochen hier gehalten habe. Da ging es um die Gabe des Heiligen Geistes. Jesus hat den Heiligen Geist angekündigt, seinen Jüngern versprochen. Und im Kapitel 16 des Johannesevangeliums geht es in erster Linie hauptsächlich darum, was der Geist in dieser Welt wirken wird. Er wird die Welt überzeugen von der Sünde, dass sie nicht an Jesus glauben, von der Gerechtigkeit, die durch Christus geschaffen ist. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, was der Geist für seine Jünger und für die Gemeinde bedeutet. Wir haben ja letztes Mal auch gesagt, dass es schon eine Wirkung des Geistes ist. Und darauf wurde ich heute nochmal so erinnert. Daran wurde ich erinnert, als wir den Wochenspruch hatten. Die Gnade Gottes ist es, dass wir glauben können. Gott hat den Schritt zu uns Menschen getan als erstes. Er ist es, der uns begegnet. Von ihm geht es aus. Und Jesus verspricht den Heiligen Geist einmal für die Welt, dass die Welt durch den Geist erweckt wird, bewirkt wird und dass von daher Möglichkeit besteht, dass Gemeinde entsteht und Leben möglich ist. Im Kapitel 14 des Johannesevangeliums, ich lese mal vom Vers 15 an: Wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich werde euch nicht verwaist zurücklassen. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe, werdet auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Judas, nicht der Iskariot, spricht zu ihm: Herr, wie kommt es, dass du dich uns offenbaren willst und nicht der Welt? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wer mich nicht liebt, hält meine Worte nicht, und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters Wort, der mich gesandt hat. Dies aber habe ich zu euch geredet, während ich bei euch weile. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Langer Text, aber ich werde nicht auf alle Aussagen eingehen. Denke mal, es ist auch nicht so wichtig. Wichtig für mich ist, und ich denke, das sagt uns der Text: Wer mich liebt, hält meine Gebote. Und damit sind nicht in erster Linie die 10 Gebote oder die moralischen Gebote, die es in der Welt gibt, gemeint, sondern damit sind alle Anweisungen, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, die im Neuen Testament geschrieben stehen, sind damit gemeint. Und wenn wir an die Bergpredigt denken, dann spüren wir schon, wie schwierig es wird, zu lieben und dann auch gehorsam zu sein. Aber es ist nun mal so geschrieben und so hat es Jesus auch gesagt: Wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Jesus hat ja in einem einfachen Satz einmal gesagt: Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben über alle Dinge, deinen Nächsten wie dich selbst. Darin ruht das ganze Gesetz und die Propheten. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen, um diesen Vers zu zerpflücken. Aber es ist so, dass es nicht nur reicht, einfach zu sagen, ich liebe Jesus und dann lebe ich, wie ich will. Es reicht nicht, zu sagen, ich halte Gottes Wort für wahr, aber es hat für mein Leben keine Beeinflussung. Ich kann über viele Dinge streiten und auch über Gottes Wort und sagen, das ist aber die Wahrheit. Aber wenn es mich im praktischen Leben nicht berührt, wenn es an mir vorbeigeht, bringt es mir nichts. Und darum sagt Jesus hier so ganz bewusst, wer mich liebt, oder wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Also das gehört zusammen. Das können wir nicht voneinander trennen. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir lieben Jesus und so tun, als ob. Oder auf der anderen Seite, ja, wir werden uns schon einen guten Weg in den Himmel schaffen, aber Jesus brauchen wir dazu nicht. Es geht nicht ohne diese beide Kombinationen, Jesus und der Gehorsam. Und ich werde euch oder den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Einen Beistand, Fürsprecher, Anwalt, da gibt es unterschiedliche Sätze oder Worte dafür. Aber es geht eben darum, dass Jesus, der ja seine Jünger vorbereitet auf die Zeit, wo er nicht mehr sichtbar unter ihnen ist, darum geht es, dass er ihnen eine Gegenwart verheißt, die vom Vater kommt, einen Beistand, eine Hilfe, ein Rechtsanwalt oder wie wir auch immer sagen wollen, er ist der Beistand. Und der wird bei euch bleiben in Ewigkeit. Schon im Alten Testament lesen wir davon, dass auf einzelne Personen der Geist Gottes gekommen ist, aber auch nicht ständig geblieben ist. Wenn wir uns die Mose-Geschichten ansehen, Abraham angefangen, auch Noah war ein gehorsamer Mensch, aber es waren immer nur einzelne Personen und auch nicht für die ganze Zeit, sondern immer nur für bestimmte Aufträge, für bestimmte Dinge hat Gott den Heiligen Geist gegeben. Ganz besonders deutlich wird diese befristete Gabe des Geistes bei den Richtern. Wenn wir uns da in das Buch der Richter hineinlesen, zu den Rettungstaten, die Gott durch die Richter hat ausführen lassen, hat er immer den Geist dazu gegeben. Und mehrere markante Beispiele, wir könnten Simson nehmen, wie er dann ungehorsam wurde, wie er sich der Delila offenbart hat, was Gott ihm verheißen hat, worüber er nie reden sollte. Wir können Gideon nehmen, der Gott gehorsam war, sein ganzes Heer gekürzt hat auf 300 Mann. Und was macht er hinterher? Er stellt ein großes Götzenbild auf. Also so könnten wir Beispiele nehmen, dass der Heilige Geist schon auf einzelne Personen zu bestimmten Aufgaben immer wieder gegeben war. Aber hier sagt Jesus, der wird kommen in Ewigkeit. Er wird kommen und nicht wieder weggenommen werden. Wenn uns der Heilige Geist erfüllt, dann erfüllt er uns für immer. Für alle Zeit. Das ist eine Zusage, die schon zum Nachdenken anregt. Und dieser Geist bringt Frucht. Daran erkennen wir, wie wir uns dem Wirken des Heiligen Geistes ausliefern. Galater 5, 22, da sind so einige Früchte aufgeschrieben. Da heißt es, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. ist für mich jedenfalls ein Punkt, an dem ich mich selber prüfen kann und prüfen muss. Lasse ich den Geist Gottes in meinem Leben wirklich arbeiten, dass dieser Geist in mir Liebe hervorbringt, Liebe zu meinen Geschwistern in der Gemeinde, Liebe zu meinen Nächsten, zu meinen Nachbarn, zu meinen Arbeitskollegen, die mir manchmal gar nicht liegen, oder auch Freude. Da gibt es so vieles, was uns die Freude vermiest, wo wir uns überhaupt nicht freuen können. Aber der Geist wirkt keine Lust so an den Dingen, die uns umgeben, sondern der Heilige Geist wirkt eine Freude, die uns aus der Verbindung mit Jesus Christus kommt. Die Freude über die Erlösung. Und so könnten wir jetzt durchgehen, dann wird mir aber die Zeit zu knapp. Aber es ist schon wichtig, auch mal darüber nachzudenken. Über den Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Menschen, die mir angenehm sind, denen kann ich sehr freundlich begegnen. Menschen, die mir auf den Keks gehen, ja, das ist dann so eine Schwierigkeit, da freundlich zu sein und nett zu sein. Ich kenne das auch und ich denke mal, das kennt jeder so in ganz bestimmten Situationen. Aber es ist nun mal eine Frucht des Geistes, auch die Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und Jesus sagt, dass wenn wir ihm treu sind, dass er bei uns bleiben wird. Er in uns und wir in ihm. Ich stelle mir so vor, wir haben ein Gefäß, ich sage mal ganz plump, einen Eimer und da ist Wasser drin. Wasser im Eimer können wir uns ja vorstellen. Aber in demselben Wasser jetzt der Eimer drin sein, das wird schon schwierig, uns das vorzustellen. Ich habe eine Anregung gefunden, wie der Schein im Feuer. Das kann man sich besser vorstellen. Der Schein ist im Feuer und das Feuer ist im Schein. Könnt ihr es nachvollziehen, ja? Also da beim Feuer kann ich mir das so vorstellen, wie das eine im anderen innen drin ist. Und so sagt Jesus, dass wenn uns der Geist gegeben ist, wir mit dieser Dreieinigkeit Gottes verbunden sind. Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in uns. Und wir in ihm. Denn ohne ihn oder außer ihm können wir nichts tun, was wirklich etwas für die Ewigkeit bewirkt. Wir sind darauf angewiesen, dass wir diese Verbindung in uns haben. Und Jesus sagt dann seinen Jüngern, und darauf spricht ihn dann Judas noch einmal an, ihr werdet mich sehen, die Welt wird mich nicht mehr sehen. Bis zu seiner Kreuzigung, bis zu seiner Grablegung haben alle Leute, die mit Jesus in Berührung gekommen sind, ihn gesehen. Leibhaftig gesehen. Haben mit ihm gesprochen, haben ihn erlebt, in seinen Reden, in seinen Wundern. Er war für sie, ja menschlich gesagt, greifbar. Hier ist er. Und dann kommt die Zeit, wo ihn die Welt nicht mehr sieht. Und ich habe keine Stelle gefunden, vielleicht kennt ihr eine, aber ich habe keine gefunden, wo Jesus öffentlich nach seiner Auferstehung aufgetreten ist. Er ist nur denen erschienen, die mit ihm verbunden waren und verbunden sind. Die Osterberichte kennen wir alle, die Frauen, die Jesus gesehen haben, die Jünger, die elf, die da waren, ja erstmal nur zehn das erste Mal, das zweite Mal war Thomas dabei, da waren es wieder elf, als sie Jesus gesehen haben, die beiden Emmaus-Jünger, wir haben gehofft, er wird Israel erlösen. Und das nennt Paulus dann alles und sagt, dass Jesus denen erschienen ist. Und einmal einer richtig großen Versammlung. Da könnten wir uns noch ganz schön zusammenreißen, um auf die Zahl zu kommen, dass Jesus auf einmal 500 Leuten erschienen ist. Also es war eine Versammlung von Gläubigen, die auf das Heil Jesu gewartet haben, die aber damals noch nicht mit dem Heiligen Geist so erfüllt waren, dass er in Ewigkeit bei ihnen blieb. Das geschah erst zu Pfingsten, als der Geist ausgegossen wurde. Aber Jesus ist diesen Menschen auch schon vor Pfingsten erschienen, vor seiner Himmelfahrt. Die Welt hat ihn nicht mehr gesehen und die Welt sieht ihn heute nicht. Und wenn wir beim letzten Mal uns darüber Gedanken gemacht haben, dass der Geist in dieser Welt auch seine Aufgabe hat, dass er die Welt überführen wird von der Sünde, dass sie nicht glauben, da komme ich nochmal zurück auf das, was Hartmut vorhin sagte, es ist von Gott her alles bereitet. Die Gnade kommt von Gott her. Und wir haben es am letzten Mittwoch in der Bibelstunde auch. Gott wird die Welt lehren. Jeder wird erfahren können, was Gottes Wille ist. Die Gnade ist von Gott und sie kommt nur von Gott. Die können wir uns nicht verdienen, die können wir uns nicht erkaufen. Aber die Gnade wird uns angeboten. Und darum ist es dann unsere Entscheidung, der Glaube stand hier in dem Vers in der Mitte, wir müssen das annehmen. Und Jesus sagt immer schon bei Nikodemus, wer glaubt? Also ist auch immer eine persönliche Entscheidung, das Angebot Gottes anzunehmen. Und wenn die Welt es nicht annimmt, dann bleibt sie eben dabei. Und wenn die Welt Christus als den Erlöser nicht annimmt, die angebotene Gnade Gottes verweigert, dann hat der Heilige Geist da keinen Handlungsbedarf mehr. Sondern es geht Schritt für Schritt weiter. Bis wir dann zu dem Angebot Ja sagen, bis wir Christus als Herrn und Heiland anerkennen, ihn annehmen und dann auch mit dem Geist erfüllt werden. Niemand kann Christus einen Herrn heißen, außer dem Heiligen Geist. Ich habe vorhin mal die Früchte des Geistes zitiert. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, zählt Paulus die Gaben des Geistes auf. Das sind Geschenke, die der Geist verteilt. Das ist nicht die Frucht, sondern es ist eine Gabe des Geistes. Und da gibt es so viele Gaben, ich will sie jetzt nicht alle aufzählen, aber Verkündigung, also prophetische Rede, Weissagung, gesund machen, heilen. Und als letztes beiden stehen dann Sprachenreden und die Auslegung. Also das sind alles Gaben des Geistes, die geschenkt werden. Aber dann steht noch ein Satz. Der Geist gibt, wie er will. Wenn wir jetzt uns wirklich Gedanken machen würden, welche Gabe wir, jeder Einzelne hat, würden wir zu der Erkenntnis kommen, es hat nicht jeder die gleiche Gabe, kann auch nicht. Denn der Geist Gottes gibt, wie er will, wie es richtig ist und verteilt. Und darum ist es auch gut, dass wir uns dessen bewusst sind. Und wir hatten es ja in der Bibelstunde vor einer Woche, also jetzt nicht letzte, sondern die Woche davor, ging es auch um den Heiligen Geist. Und es ist eben nicht nur, entschuldigt mal, wenn ich das jetzt sage, das Zungenreden, die Gabe, die jeder haben muss. Genauso wenig hat jeder die Gabe, Kranken zu heilen. Genauso wenig hat jeder die Gabe, zu verkündigen. So gibt es ganz unterschiedliche Gaben und jeder sollte diese Gabe, die er empfangen hat, auch dementsprechend einsetzen. Und da brauchen wir dann nicht mehr neidisch auf den anderen zu gucken und sagen, der kann das, ich kann das gar nicht, sondern wir sollten uns da auch wirklich im Licht des Geistes fragen und prüfen, welche Gabe hat uns der Geist zugeteilt? Mir, dir, ganz persönlich. Denn Gottes Geist gibt, das steht zweifelsfrei fest. Und ein letzter Gedanke, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und da bin ich so bei einem Gedanken, wenn ich die Bibel in die Hand nehme, egal welche Übersetzung, es gibt viele Übersetzungen, wenn die Grundwahrheiten der Bibel drin sind, ist das für mich Gottes Wort. Und da kann ich nicht sagen, na ja, Johannes war ja schon so ein alter Mann, als der das Evangelium geschrieben hat und die Offenbarung, na, wer weiß, was der sich alles zusammengesponnen hat. Nee, kann ich eben nicht. Christus sagt, der Heilige Geist wird euch alles lehren, was ich euch gesagt habe. Auch was ihr vergessen habt. Wenn ihr euch dem Geist öffnet, dann wird er euch die Feder führen, was ihr schreiben sollt. Die Bibel ist kein Menschenwerk, auch wenn sie von Menschen geschrieben wurde. Aber dieser Vers sagt mir ganz deutlich und ganz klar, dass es der Heilige Geist ist, der Urheber der Heiligen Schrift ist. Alles, was geschrieben steht, ist vom Heiligen Geist eingegeben. Ich habe keine andere Stelle gefunden, die diesem Vers widerspricht. Und darum ist das für mich eine verbindliche Aussage. Und darum ist es gut, dass wir die Wahrheiten der Bibel, angefangen von der Schöpfung über die Allmacht Gottes bis hin in unsere Gegenwart, in die Verkündigung, dass wir heute auch den Menschen das Heil Gottes anbieten dürfen. Das haben nicht irgendwelche Leute aus irgendwelchen Motiven herausgeschrieben, sondern im Auftrage Gottes als gültiges Wort für unsere Zeit, bis Christus wiederkommt. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, also geht es noch über unsere Zeit hinaus. Das Wort, das Jesus gesagt hat, hat Gültigkeit für die Ewigkeit. Alles Materielle wird vergehen, aber seine Worte bleiben bestehen in Ewigkeit. Und das ist das, was uns der Heilige Geist auch heute sagen möchte, inspirieren möchte, dass wir uns an Gottes Wort halten und von daher auch die Kraft des Geistes erfahren in unserem Leben und uns da nicht wehren, aber auch nicht ängstlich zurückhalten, naja, bloß nicht, das will ich nicht, das kann ich nicht, sondern Gottes Geist gibt, wie er will. Ganz unterschiedlich, aber er gibt. Und darüber dürfen wir froh und dankbar sein. Amen.